Herzlich willkommen zum Futurance Podcast. Wir sprechen über die Zukunft einer sehr traditionsreichen Branche. Wir sind nämlich der Überzeugung, dass es an der Zeit ist für echte Veränderungen in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Und wer die Zukunft mitgestalten will, der muss hier zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Futurance Podcast. Mein Name ist Maximilian Schroll und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und ich habe heute Merle Stöcken zu Gast. Merle, sehr schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Stell dich doch bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal vor. Wer bist du und was machst du?
Ja, hallo Maximilian, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich und ich bin Merle Stöcken, ich bin 26 Jahre alt und Geschäftsführerin von Androvita Versicherungsmakler. Und wir sind spezialisiert auf anthroposophische Einrichtungen, freie Schulen, freie Waldorfschulen sind das ganz viel, Demeter, ökologische Landwirtschaft, genau, und beraten die zu Versicherungsthemen.
Merle, wie bist du denn in die Versicherungsbranche gekommen?
Ja, ich habe das Unternehmen am 01.01.2023 mit meinem Lebensgefährten zusammen meinen Eltern abgekauft und wir haben die Nachfolge damit angetreten. Und ja, dahin gekommen, das war eigentlich ein sehr, sehr langer Weg mit vielen Auf und Abs. Ich habe angefangen, Wirtschaftspsychologie studieren und wollte eigentlich auch was ganz, ganz anderes machen und habe dann im Jugendgefängnis angefangen, als psychologische Betreuerin und Lehrerin zu arbeiten und habe dort auch Straftatenreflexion gemacht. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass für mich das einfach sehr belastend war und ich mich dann doch nochmal lieber umgucken wollte. Und habe dann mit meinem Lebensgefährten zusammen ein Praktikum bei meinem Eltern im Unternehmen gemacht. Und da haben wir relativ schnell gemerkt, dass das ja passend für uns war und wir da auch Spaß dran hatten, neue Sachen zu entwickeln in der Versicherungsbranche. Mein Lebensgefährte hat Betriebswirtschaftslehre studiert und ich Wirtschaftspsychologie. Und das passte dann auch ganz gut zusammen. Und so sind wir dann in die Versicherungsbranche gekommen und ja, da geblieben.
Ja, zum Glück. Aber erklär uns doch bitte nochmal anthroposophische Einrichtungen. Du hast schon angeschnitten, es sind Waldorfschulen beispielsweise. Wie seid ihr denn überhaupt da drauf gekommen? Also erstmal klar, was ist es genau und wie seid ihr drauf gekommen?
Ja, vor über 30 Jahren haben meine Eltern tatsächlich eine freie Waldorfschule mitgegründet bei uns in der Gegend. Und damals kam die Frage auf, wie versichert man die eigentlich? Und meine Eltern haben dann gesagt, gut, wir nehmen uns der Thematik an und gucken mal, wie man die absichern kann. Und so ist die Androvita eigentlich entstanden. Daraus ergab sich natürlich, dass die freien Waldorfschulen sich untereinander uns weiterempfohlen haben. Und wir betreuen jetzt deutschlandweit die meisten freien Waldorfschulen und Waldorfkindergärten und auch freie Schulen dadurch. Das ist ganz viel einfach durch Mundpropaganda sozusagen weitergewachsen. Wir betreuen Demeter, ökologische Landwirtschaft, also alles aus dem anthroposophischen Bereich mit. Viele Pflegeeinrichtungen, viele Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Und es hat sich einfach durch die 30 Jahre dann sehr entwickelt in verschiedene Branchen sozusagen, die wir betreuen. Und Anthroposophie sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Waldorfschulen, Demeter, ökologische Landwirtschaft, das hat sich vor sehr langer Zeit mal durch Rudolf Steiner gegründet und hat sich natürlich aber sehr viel weiterentwickelt, als man es vielleicht denkt und ist natürlich auch sehr viel moderner geworden. Und da in dem Bereich sind wir tätig und freuen uns auch, da ja mit sehr schönen Kundinnen und Kunden immer zu tun zu haben, tolle Projekte begleiten zu dürfen und haben uns da auch weiterentwickelt im Thema Nachhaltigkeit und genau.
Was kann denn die Versicherungsbranche von der Anthroposophie, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, lernen?
Oh, lernen, ja, schwierige Frage. Ich würde jetzt niemanden irgendwie sagen, dass es irgendwie eine Richtung gibt, die perfekt ist und man muss jetzt irgendwie danach leben und das lernen. Für mich war das einfach total interessant, mich damit tiefer auseinanderzusetzen. Ich finde die Demeter-Landwirtschaft, ökologische oder Biolandwirtschaft auch sehr interessant. Da waren einfach schon sehr, sehr viele Vorreiter der Nachhaltigkeit aktiv. Das war da schon immer Thematik und ich glaube, dass es schon gut ist, sich auch mit der Nachhaltigkeit mal auseinanderzusetzen. Und da tiefer auch mal für sich so ein bisschen unterwegs zu sein und zu forschen. Und jeder muss wissen für sich selbst, was einem was einen anspricht und was man möchte in seinem Leben. Aber das war für mich halt einfach total spannend, dass da so viel schon gemacht wurde. Und auch natürlich die Form, alternative Schulform, fand ich auch super interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Ich und meine Geschwister waren auch selber auf Waldorfschulen und freie Schulen sind auch sehr interessant in den Konzepten, wie sie arbeiten. Und ja, ich glaube, damit kann man sich gut mal mit auseinandersetzen und sich seine eigene Meinung vielleicht auch bilden. Ja.
Ja, sehr schön. Was würdest du denn sagen, wie war es für dich persönlich jetzt als Kind der Versicherungsbranche aufzuwachsen? Hast du das überhaupt so wahrgenommen? Hattest du als Kind viele Berührungspunkte mit dem Beruf deiner Eltern?
Kind der Versicherungsbranche klingt ja richtig, richtig spannend. Nee, ja, schwierig. Tatsächlich, als Kind hat man ja gar keine Ahnung, was Versicherungen sind. Da bin ich auch ganz ehrlich, mich hat es nie wirklich richtig interessiert. Alle meine Klassenkameradinnen und Kameraden haben gedacht, meine Eltern sind Steuerberater oder Rechtsanwälte, Versicherung, das gehörte irgendwie alles so zusammen und keiner wusste so richtig, was da jetzt der Unterschied ist. Und mich selbst hat es auch nicht so richtig interessiert. Also ich wusste immer, dass das ein recht sicherer Job ist, dachte ich. Also das ist so ein sicherer Job, wo meine Eltern aktiv sind und das war irgendwie auch ein bisschen langweilig und man hat sich da jetzt auch nicht so für interessiert, irgendwie tiefer mit den Themen sich auseinanderzusetzen. Und ich wusste ehrlich gesagt auch, bis ich 18, 19 war, gar nicht so richtig, was Versicherungen eigentlich machen. Hab in der Teenagerzeit schon mitgearbeitet, aber dann eher im Backoffice und dann ein paar Sachen abgelegt und so ein paar Projekte, den Garten umgestaltet und so. Also hab da so ein bisschen Spaßprojekte gemacht, aber jetzt nicht mich in die Themen eingelesen. Und muss sagen, dass jetzt über die Jahre hinweg dann, also wenn man dann auch mal anfängt, sich da tiefer mit auseinanderzusetzen, es schon sehr interessant ist und ich dann gemerkt habe, dass das eigentlich ein Privileg ist, was meine Eltern hier machen, dass sie Menschen beraten und die dadurch ja Vorteile haben, weil sie einfach richtig sich absichern können und habe dann natürlich als Kind der Versicherungsbranche gemerkt, dass das total schön ist und der Job mir auch sehr viel Spaß macht. Und wir sind in einem sehr guten Bereich tätig, wo man wenig mit Vorurteilen zu kämpfen hat. Also unsere Kundinnen und Kunden sind sehr dankbar für die Beratung. Und ja, das ist einfach ein schöner Berufsweg oder schönes Berufsfeld, finde ich jetzt, in dem ich tätig bin. Genau, aber so richtig als Kind nie was damit zu tun gehabt. Also gar nicht.
Und das hast du uns schon erzählt, du hast Wirtschaftspsychologie studiert und hast dann eigentlich auch gedacht, okay, es geht für dich in eine ganz, ganz andere Richtung. Wie blickst du denn jetzt auf diese Zeit zurück, vor allem dann auch auf die Zeit im Jugendgefängnis und auch mit den Erfahrungen, die du da gemacht hast? Wie hat es dich geprägt und was hast du vielleicht auch mitnehmen können für deine jetzige Aufgabe?
Ja, also erstmal war das eine der prägendsten Zeiten, die ich hatte und ich bin absolut dankbar für jeden Impuls, der da einfach mir mitgegeben wurde. Es war herausfordernd und habe aber tolle Menschen kennenlernen dürfen in der Zeit und viele Lebenskonzepte und Lebenswege, die man vielleicht in seiner Bubble ja auch nicht so kennt, wenn man dann sein Leben immer in so einem gewissen Kreis irgendwie im Studium zusammenhängt mit Leuten, die alle ziemlich gleich auch Lebenswege gehen. Und es war für mich einfach total bereichernd. Also ich würde nicht darauf verzichten wollen und würde den Weg genauso wieder gehen und habe einfach meine tollen Erfahrungen gesammelt und ja, einfach auch über mich ganz viel gelernt, was ich kann. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man so zurückblicken kann auf die Stärken und Schwächen dann und die man da von sich selber ja auch kennengelernt hat. Und der Job war total toll. Also ich war einfach die Person vielleicht nicht passend dafür, weil ich sehr mit belastenden Situationen nicht so gut umgehen konnte damals einfach mit den Schicksalen und Co. Aber es ist ein toller Beruf gewesen und ja, ich erinnere mich gerne auch zurück an die Zeit und habe einfach ganz, ganz viel gelernt. Also
das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und du hast jetzt eigentlich die perfekte Überleitung mir vorgelegt, weil die Branche, in der wir uns befinden, da gibt's ja sehr viele Ähnlichkeiten und sehr viele Sichtweisen auch auf uns selbst als Branche, aber auch auf wirtschaftliche Themen oder auch auf das Thema Nachhaltigkeit, die sich sehr, sehr ähnlich sind. Vielleicht einleitend, was unterscheidet euch denn ganz konkret von anderen Maklerunternehmen?
Ja, ich glaube tatsächlich, jedes Maklerunternehmen ist super unterschiedlich. Wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so sein mag, wenn man tiefer guckt, sind sie alle sehr anders strukturiert und spezialisiert. Und ich glaube, wir haben durch unsere Spezialisierung einfach schon uns sehr weit von anderen, unterscheiden wir uns sehr weit von anderen, einfach, dass wir ein sehr spezielles Gebiet betreuen. Also anthroposophische Einrichtung ist sehr speziell. Dann auch auf Nachhaltigkeit spezialisiert ist sehr speziell. Und wir sind generell auf Gewerbe spezialisiert, also gar nicht so auf Privatkunden, Kundengeschäft und auf Sachversicherungen. Also das auch nochmal, wir betreuen Sachverträge und beraten dazu, aber ganz wenig Leben- und Krankenversicherung. Genau, und ich glaube, deswegen sind wir einfach schon so weit von anderen in der Spezialisierung weg, dass, ich glaube, das uns auch schon unterscheidet. Und genau, da wollen wir auch bleiben tatsächlich.
Finde ich jetzt ein super spannendes Thema, weil ja vor allem auch die Sachversicherungen in meiner Wahrnehmung zumindest immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit in der Branche geht. Und das, obwohl eigentlich da ein sehr großer Hebel drin steckt. Natürlich haben wir die Kapitalanlagen, vor allem dann auch in der Lebensversicherung, die nochmal eine andere Wirkung entfalten können, aber rein von dem, was beim Kunden dann passiert im Falle eines Schadens, ist natürlich die Sachversicherung schon nochmal anders anzusehen. Deswegen, wie würdest du sagen, wie definiert und wie lebt ihr Nachhaltigkeit und wie zeigt sich das dann auch in eurem Geschäftsmodell?
Ja, generell machen wir da erstmal natürlich den Unterschied, was leben wir als Unternehmen und was sind die Produkte, die wir vermitteln und beraten und die Versicherer natürlich nochmal. Und da haben wir uns auch im Unternehmen ganz spezialisiert auch nochmal. Also ich bin einfach mit meinem Background natürlich sehr viel in dem Tätigkeitsfeld unterwegs. Was tun wir hier im Büro? Wie können wir mit den Menschen hier vor Ort und in der Gegend auch, wo wir arbeiten, wir sind auf einem Dorf, Nachhaltigkeit halt leben, umsetzen, vermitteln. Und bei uns sind auch noch ganz viele für die Kapitalanlagen der Versicherer aktiv, wo sie gucken. Generell haben wir gesagt, ist Nachhaltigkeit für uns ein Weg. Das war für uns die einfachste und schönste Definition, die wir uns bilden konnten, um da auch ja unsere Motivation nicht zu verlieren. Also wir haben gesagt, es ist ein Weg, den wir gehen, den wir uns verschreiben und den gehen wir kontinuierlich. Und das bedeutet, dass wir jede Handlung im Alltag zumindest einmal hinterdenken und sagen, okay, gibt es Alternativen, die nachhaltiger sind? Das bedeutet für uns aber auch, es gibt kein Perfekt und wir wollen auch nicht sagen, wir sind der nachhaltigste Makler. Mit solchen Begriffen bin ich vorsichtig, weil das kann niemand sein. Also niemand weiß, wer ist der Nachhaltigste. Jeder hat da so seine eigene Definition von Nachhaltigkeit. Also da bin ich immer ganz vorsichtig auch und finde ganz wichtig auch, dass man transparent agiert. Also das Wort haben wir auch sehr durch die GLS-Bank gelernt. Mit der arbeiten wir sehr stark zusammen. Transparenz ist einfach super wichtig und auch den Kundinnen und Kunden ganz offen zu sagen, das können wir noch nicht, ist einfach total wichtig für ein Unternehmen, glaube ich, um da einfach ehrlich zu agieren, zu sich selbst ehrlich zu sein und auch zu sehen, was funktioniert nicht. Und im Unternehmen haben wir natürlich alles einmal hinterfragt. Also wir haben zusammen, wir sind jetzt circa 15 Personen, die hier vor Ort arbeiten und 5, die noch so frei aktiv sind. Und wir haben alle zusammen gesagt, so, wir gucken jetzt erstmal jede Handlung hier im Unternehmen einmal an und schauen, was kann man verändern. Und da gibt's natürlich auch ganz, ganz viel, was wir noch gar nicht ändern können, weil wir einfach nicht die Kapazitäten haben, bin ich ganz ehrlich. Wir fahren auch immer noch mit dem Auto mal zu Terminen. Das ist einfach so, das können wir nicht verhindern. Genau, wir haben immer noch Abläufe, die nicht perfekt funktionieren. Aber wäre es jetzt alles perfekt, dann müsste ich, glaube ich, auch nicht mehr arbeiten. Und das war für uns ganz wichtig, auch da einfach ganz ehrlich zu agieren. Und dann gibt's natürlich nochmal den Part Versicherer, Kapitalanlagen, die Produkte, die wir verkaufen. Und da hatten wir ein ganz einschneidendes Erlebnis mit einer großen Einrichtung. Die hat uns mal gefragt, was passiert eigentlich mit den Versicherungsbeiträgen, die wir bezahlen. Und damals hat noch mein Papa gesagt, das finde ich heraus in einer Woche. Das hat über ein Jahr gedauert. Und wir haben gemerkt, das ist gar nicht so einfach, wie wir dachten. Da brauchen wir Zeit. Da müssen wir selber vielleicht auch noch ein bisschen was tun. Und uns gefielen auch die Antworten einfach der Versicherer nicht so richtig. Und haben damals ein eigenes Produkt erschaffen, das heißt Green Compact. Da ging es dann für uns vor allem darum, wo fließen die Kapitalanlagen rein, möglichst nachhaltig die anzulegen. Und was passiert eigentlich in Schadenfällen? Also wenn etwas kaputt ist, wie kann man Reparaturen unterstützen, wenn die vielleicht teurer sind als eine Neuanschaffung? Und da haben wir so kleine Goodies einbauen können ins Produkt und suchen immer noch ganz viele Versicherer, die da mit uns zusammenarbeiten. Wir haben bisher erst 2, die das im Sachversicherungsbereich für unsere Verträge dann tun. Ist ganz schwierig, da über die Jahre hinweg PartnerInnen und Partner zu finden in der Versicherungsbranche, die das wirklich mitmachen, weil Sachversicherung doch nochmal anders ist als Lebensversicherung zum Beispiel. Man legt einen ganz, ganz kleinen Beitrag auch nur an in Kapitalanlagen. Und da soll es natürlich dann für die Versicherer rentabel sein, deren Meinung nach. Genau, und wir versuchen da natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen den Umschwung zu finden, dass auch nachhaltige Anlage auch rentabel sein kann. Genau, und vielleicht nochmal dieses Jahr haben wir angefangen, Versicherer Transparenz-PDFs da darzulegen, was die eigentlich schon machen, weil unseren Kundinnen und Kunden fehlt auch oft die Übersicht im Markt. Und in diesen Transparenz-PDFs haben wir Studenten hier vor Ort gehabt. Die haben das einmal mit uns zusammen gemacht. Die haben ganz viele Versicherer analysiert, von außen auch geguckt und haben da halt dargelegt, was die schon tun im sozialen, im Umweltbereich. Und immer wenn wir jetzt was vermitteln, senden wir die auch mit und sagen, guckt euch das mal an, was euch wichtig ist. Vielleicht ist dir zum Beispiel Soziales wichtiger als uns jetzt vielleicht ist Umwelt wichtiger und dann können die Personen selber abwägen, was ihnen halt auch wirklich schon wichtig im Vertrag ist oder was die Versicherer dann tun. Und damit wir das auch alles immer schön brav machen, haben wir einen Ökobeirat. Der guckt dann immer einmal im Jahr mal drauf, was wir so getan haben und die kritisieren uns dann auch. Das ist auch sehr gut, weil man lebt ja auch hier in seiner kleinen Bubble und guckt natürlich immer auf die gleichen Abläufe dann irgendwie auch drauf und die sagen dann auch mal, hey, habt ihr auch schon mal da geguckt? Da ist seit 3 Jahren irgendwie nichts passiert bei euch. Und ja, das funktioniert auch sehr gut. Das war jetzt im Oktober und die haben super viele neue Impulse wiedergegeben und ganz viele Ideen hereingebracht, die wir jetzt umsetzen wollen. Und ja, ganz viel, was da bei uns passiert.
Es ist mega spannend, was ja so ein unfassbar wichtiges Thema ist, was natürlich in aller Munde ist in unserer Branche und was wir in ganz vielen Werbebotschaften lesen können und was, glaube ich, ganz viele Versicherer sich irgendwie als Selbstverständnis auch attestieren, wobei man ganz ehrlich auch sagen muss, beziehungsweise sich jedes Mal kritisch fragen muss, wie nachhaltig ist es denn wirklich? Und ich finde, ihr liefert da ein sehr gutes Gegenbeispiel. Weil du auch schon angesprochen hast, ihr habt ein eigenes Konzept dafür entwickelt mit Green Compact. Was macht es denn jetzt genau aus? Was ist denn in der Kapitalanlage der Unterschied von beispielsweise anderen Versicherern oder anderen Produkten?
Ja, ich bin tatsächlich, muss ich gestehen, nicht die, die da jetzt so spezifisch sehr extrem drin forscht. Das machen andere hier im Team, die auch, wie mein Partner, der das auch studiert hat. Aber uns war natürlich wichtig, dass es dass die Kapitalanlagen einfach nicht in zum Beispiel Rüstungsindustrie oder Kinderarbeit im Endeffekt fließen, sondern dass wirklich Unternehmen sind, die ja wirklich komplett nicht komplett nachhaltig angehen, aber die nicht in diese Bereiche investieren oder aktiv sind. Es gibt auch zum Beispiel Unternehmen, die einerseits in Windkraft Dinge produzieren, aber andererseits auch für die Rüstungsindustrie. Und das war für uns einfach wichtig, das zu hinterleuchten und zu sagen, okay, das funktioniert für uns irgendwie nicht. Zum Beispiel ist aber auch für uns wichtig, ob ein Versicherer in welche Staatsanleihen investiert. Also sind es welche, die man vertreten kann ethisch oder nicht. Thema Todesstrafe und Co. Also da gucken wir auch schon drauf. Aber das sind sehr, sehr viele Kriterien, die wir da setzen. Und natürlich ist das für Versicherer schwer, weswegen wir halt dann auch erst jetzt 2 gefunden haben, die es mit uns machen. Für uns ist natürlich auch wichtig, es soll kein Beste-Class-System sein, also nicht der Beste aus einer Branche, sondern es soll dann wirklich auch geguckt werden, dass das wirklich mit Herz da auch den Menschen hinterstehen und dann auch wirklich in die Unternehmen investieren, die nicht Beste-Class oder Co. sind, sondern wirklich auch was bewegen wollen. Und ja, da sind wir, wie gesagt, immer noch auf der Suche ganz viel, weil es immer Kapitalanlage noch ein sehr stiefmütterliches Thema ist bei den Versicherern. Aber auch da merken wir, dass schon ein Wandel auch stattfindet. Ganz viele sind interessiert daran, an der Zusammenarbeit und überlegen, wie sie das vielleicht dann doch auch hinbekommen könnten auf Dauer. Und wir gucken natürlich auch, wer sich jetzt weiterentwickelt, damit wir vielleicht in Zukunft eine Partnerschaft da auch anstreben können. Genau. Und das ist, was die Kapitalanlagen betrifft, für uns so ein wichtiges Thema. Aber da schicken wir auch immer ganz transparent alles raus. Wenn jemand das ganz tiefsinnig sehen will, wo die Beiträge reinfließen, dann schicken wir die Übersichten auch raus, weil nicht jeder das so gut erklären kann im Team. Das ist ja klar, jeder setzt sich damit so tief auseinander. Und dann kann man da auch selber sich nochmal reinlesen. Das ist für uns wichtig. Also wir verheimlichen da auch nichts. Man kann auch alles nachlesen und sehen, genau.
Ich merke, Transparenz ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch der oder ein Schlüssel zum Erfolg, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, weil du es ja jetzt schon sehr schön dargestellt hast, diese Liefer- und Wertschöpfungsketten entlang, auch bei den Unternehmen, in die man dann da investiert, die sind ja so ausufern teilweise und so intransparent, undurchsichtig, dass nicht mal diejenigen, die am Ende dieser Lieferkette dann stehen, immer zu 100% wissen, wo kommt das denn genau her. Deswegen gab es ja auch Bemühungen wie das Lieferkettengesetz, die dem eigentlich hätten entgegenwirken sollen, was jetzt in der Konsequenz leider diese Wirkung nicht entfalten kann. Die Gründe dafür können wir beide jetzt nur spekulieren, aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schade, weil ich schon glaube, das hätte uns extrem viel geholfen. Und ja, deswegen glaube ich, dieses Thema Transparenz ist super wichtig, wenn es um oder wenn über Nachhaltigkeit diskutiert wird, weil nur so ja ein einheitlicher Informationsstandard irgendwie gewährleistet werden kann. Und zudem ist natürlich immer die Herausforderung, was ist denn jetzt genau Nachhaltigkeit eigentlich? So diese Definitionen, natürlich gibt es die Lehrbuchdefinitionen. Wir haben ja beide unsere Bachelorarbeiten auch zu einem Thema in diesem Bereich geschrieben und da gibt es ja 1000 Definitionen gefühlt. Und ich glaube auch, dass unsere Branche vielleicht noch keinen einheitlichen Ansatz gefunden hat, wie man dieses Thema irgendwo für sich auch rentabel zugänglich machen kann, was eigentlich sehr, sehr schade ist, aber ich habe ja hier eine Expertin vor mir sitzen. Wenn du jetzt auf die Branche blickst und die Definitionen von Nachhaltigkeit in unserer Branche und so, wie es auch gelebt oder auch nicht gelebt wird, was ist denn dein Take dazu? Wie schaust du da drauf?
Ja, also Expertin, ich glaube, da bin ich noch ganz, ganz weit weg von. Aber genau, meine Definition oder auch die, ich orientiere mich natürlich auch ganz viel an die Definitionen, die einfach schon existieren und ich finde total spannend, die Sichtweisen mit Soziales, Umwelt, Wirtschaft mit einzubeziehen. Ich glaube, das geht über 3 Punkte hinaus. Viele machen ja auch diese Dreigliedrigkeit mit den Kreisen. Ich glaube, ich finde, dass man da einfach noch viel mehr mit einbeziehen sollte. Aber so eine richtige Definition fällt mir auch schwer. Ich bin tatsächlich auch zu dem Thema entsprechend auch kein Fan von Greenwashing Wörtern zum Beispiel, weil ich finde es immer schwierig, nicht jeder kann für sich da vielleicht so richtig eine Definition finden und versucht dann schon Schritte zu gehen und man muss immer gucken, ist es schon eine Bemühung, die man vielleicht auch wertschätzen sollte von einem Unternehmen, die vielleicht einfach noch nicht so weit sind, weil sie Nachhaltigkeit das erste Mal anfangen, jetzt sich damit auseinanderzusetzen, oder ist es wirklich Greenwashing? Und deswegen bin ich auch immer vorsichtig, jetzt anderen irgendwie zu sagen, wie sie es tun sollen, weil ich einfach es gut finde, wenn da schon eine Idee ist, die schon verfolgt wird und wenn Schritte einfach angefangen werden. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen uns die Angst davon nehmen, dass man jetzt irgendwie perfekt sein müsste, wenn man was anfängt, sondern man sollte es einfach beginnen. Und deswegen sage ich auch so oft Transparenz, weil ich glaube, damit nimmt man schon ganz, ganz vielen Kritikern einfach auch Punkte weg, wo sie einen angreifen können, weil es kann immer sonst was geben, wo man angegriffen werden kann. Das ist einfach so. Und ich glaube, deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig auch mit den Begriffen. So, jemand macht jetzt Greenwashing. Erstmal gucken, vielleicht ist es ja schon mal ein Schritt. Der ist ja super. Und ich bin froh, wenn es passiert und wenn da was ist. Und zumindest auch schon mal nachgedacht wurde. Das ist ja auch schon mal ein Punkt, wenn ein Unternehmer oder eine Unternehmerin oder das Team auch schon mal das darüber überhaupt nachdenken und überlegen, wie kann man vielleicht beginnen und was machen. Und ja, mir fällt aber so eine richtige Definition auch schwer. Also ich glaube, ich sehe mich nicht jetzt in der Position, tatsächlich unserer Branche eine Definition aufzuerlegen. Ich glaube, da verändert sich auch das Verständnis für Nachhaltigkeit viel zu sehr noch im alltäglichen Handeln. Wir sagen am einen Tag, das ist nachhaltig und auf einmal sagt die Wirtschaftsseite, nee, jetzt ist was Neues nachhaltig oder das ist doch nicht gut. E-Autos zum Beispiel, das ist ja auch sehr zwiegespalten und ich glaube, das entwickelt sich einfach noch mit unserer Definition und die wird in den nächsten 100 Jahren sich sehr weit noch entwickeln und dann ist das, was wir heute vielleicht tun, gar nicht mehr nachhaltig und unsere Nachfolger oder die nachfolgende Generation ist schon wieder auf ganz anderen Dingen unterwegs und macht ganz viele neue Dinge. Ich würde deswegen das einfach als diesen Weg bezeichnen, den man versucht, das alltägliche Handeln einfach zu überdenken. Das ist für uns einfach eine ganz charmante Version, sich vor Augen zu halten, dass man einfach ja kontinuierlich sein Handeln überdenkt und dann anpasst und verbessert. Ja, Genau.
Was würdest du denn sagen, welche Verantwortung hat denn die Versicherungsbranche, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht oder auch hinsichtlich all dieser Ereignisse, die da kommen? Klimawandel natürlich das, was alles dominiert, aber gibt ja auch viele soziale Verwerfungen in unserer Gesellschaft oder auch in internationalen Bereich. Welche Verantwortung hat unsere Branche aus deiner Perspektive, wenn es um diese Art von Nachhaltigkeitsrisiken geht?
Ja, also ja, natürlich hat jeder eine Verantwortung. Ich glaube, jeder Mensch muss jetzt eigentlich langsam sich in der Verantwortung sehen, was zu tun und sein Handeln zu überdenken. Und die Versicherungsbranche kann dann nicht drum rumkommen. Also sie sind genauso in der Verantwortung wie jede andere Branche auch. Was in der Versicherungsbranche auch sehr spannend ist, finde ich, ist, dass wir oder die Branche generell noch relativ wenig tut, wenn man jetzt auch das vergleicht mit anderen Branchen. Ich finde die Bankenbranche auch immer sehr spannend. Die ist sehr weit schon, die hat extreme Vorreiter, die da sehr, sehr engagiert sind. Und das existiert einfach in der Versicherungsbranche noch nicht so in der Art und Weise, meines Wissens zumindest nicht. Und ich glaube, dass wir da jetzt einfach so ein bisschen nachziehen müssen. Vor allem auch, weil auch politisch gesehen ja ganz viele andere Branchen schon im Thema Nachhaltigkeit ganz viel in der öffentlichen Meinung stehen und wir da noch relativ weit hinten unscheinbar unterwegs sind. Und ich glaube, deswegen müssen wir da jetzt alle loslegen und auch drüber nachdenken, wie man es machen kann. Und uns würde das auch super freuen, wenn alle anderen da auch aktiv sind. Wir unterhalten uns natürlich auch über die Thematik, was passiert, wenn alle anderen auch nachhaltig sind, weil dann sind wir nicht mehr besonders im Endeffekt. Das wäre für uns aber überhaupt gar kein Problem, weil wir glauben, unsere Kundinnen und Kunden sind ja Kunden, weil sie unsere Beratung mögen. Und Nachhaltigkeit sollte bei allen eigentlich ganz, ja, ganz klar schon ein Thema sein und auch in der Beratung stattfinden, denke ich. Und ja, wäre für uns total schön, wenn das jetzt viel mehr werden würde. Und wir sind auch ganz offen, wenn uns mal jemand fragen würde, mal Tipps zu geben. Genau, das wäre, für mich ist jetzt der Zeitpunkt eigentlich, wo alle loslegen müssen. Und das in der Beratung vor allem auch ganz doll stattfinden sollte. So können wir natürlich auch die Kundinnen und Kunden auch so ein bisschen mehr ja dahin bringen, dass sie vielleicht auch mal darüber nachdenken, ihr alltägliches Handeln zu überdenken. Ja.
Was würdest du denn da sagen aus deiner Erfahrung jetzt heraus? Was sind denn so die größten Hebel im alltäglichen Leben, die jeder von uns vielleicht hat?
Oh ja, spannende Frage. Also ich kann natürlich aus meinem Leben ganz viel heraus jetzt sagen. Ich habe mich sehr, sehr viel mit Ernährung beschäftigt, welche Auswirkungen meine Ernährung auf die Umwelt hat oder auch auf meinen Körper natürlich. Das finde ich auch sehr interessant, die Thematik. Mobilität ist natürlich ein Thema, wo wir auch ganz ehrlich noch nicht die besten Alternativen gefunden haben. Ist immer noch so ein großes Fragezeichen bei uns, wie wir unsere Geschäftsreisen auch besser durchführen können. Da haben wir natürlich schon einige Versuche gestartet, lief einfach noch nicht so perfekt. Genau. Und ansonsten fürs alltägliche Leben, Kleidung ist ein schönes Thema, kann man sich gut mit auseinandersetzen und gut starten. Finanzen würde ich vielleicht, ja, wenn man noch ganz frisch anfängt, erstmal vielleicht die anderen Themen, die einfacher sind, behandeln und Finanzen dann nach und nach mal beginnen, weil das doch sehr kompliziert ist, sich da reinzuarbeiten. Aber es gibt super viele Bereiche, die man hinterfragen sollte und einfach mit einem mal anzufangen, ist ja auch schon gut. Und wenn es dann einfach mal Ernährung, Kleidung, Haarprodukte, keine Ahnung, alles Mögliche ist, vielleicht auch mal der Müll, also der Müllverbrauch, den man hat sozusagen, ist auch ein spannendes Thema. Ich glaube, da kann man ganz, ganz viel machen. Und wir merken auch bei den Kundinnen und Kunden, auch bei den Privatkunden und Kunden, die ja doch noch bei uns auch betreut werden, ein paar haben wir, dass wenn die sich auch erstmal mit unseren Thematiken wie Versicherung auseinandersetzen oder auch sehen, was wir vielleicht schon machen, die trinken hier den Kaffee, der nachhaltig ist, den wir hierher segeln lassen, Kunde von uns, der segelt das her, auch ganz interessant, dass die dann anfangen, auch wirklich total viel drüber nachzudenken und zu sagen, oh, da habe ich auch letztens was gelesen und oh, mein Kakao und oh, hier. Und das ist einfach ins Gespräch zu kommen und das auch als was ganz Natürliches zu sehen, dass auch Nachhaltigkeit, was auch so eine Bewegung da mal reinzubringen. Ich glaube, das ist irgendwie total wichtig. Und ich finde auch ganz wichtig, da auch die Angst dem Endverbraucher zu nehmen, dass er irgendwie oder sie irgendwas falsch machen könnte. Ist ja alles gut, wenn sie was starten. Also.
Ja, bin ich ganz bei dir. Es ist ja immer diese Schwierigkeit, was ist jetzt lösbar auf der privaten Ebene und was ist, wo ist es notwendig, dass wir politische Lösungen finden. Und ich habe bei dem Thema häufig den Eindruck, dass wir politische Themen privatisieren, beispielsweise das mit der Mobilität, weil du hast es selber gesagt, ihr seid auf dem Dorf, ich bin hier auch in einer 20.000 Einwohnerstadt, wir sind aufs Auto angewiesen leider. Ich habe keine Option, alle meine Strecken mit dem Zug zu machen. Ich würde es natürlich gerne tun, aber da kommen natürlich dann wieder alle Unwägbarkeiten mit rein, die die Deutsche Bahn und der Investitionsstau da so mit sich bringen. Das heißt, wir als junge Menschen, wir stehen ja jetzt gerade auch vor einem Erbe, das vielleicht zwei Seiten auch hat. Auf der einen Seite ein super Wohlstand, in dem wir aufwachsen durften, wahnsinnige soziale Sicherheit, in der wir aufwachsen durften, Zugang zu Bildung, die hervorragend ist und so weiter und so fort. Aber wir sehen ja dann auch seit ein paar Jahren, Beispiel Bildung auch, dass es da einen ganz klaren Abstieg gibt und einen Trend, der eigentlich total gegenläufig ist. Und das heißt, wir sind jetzt konfrontiert mit diesem, wir haben eigentlich eine perfekte Ausgangslage, aber mal gucken, was wir jetzt noch draus machen können, weil natürlich schon viele Entscheidungen in der Vergangenheit einfach nicht getroffen wurden oder eben nicht mit genug Weitblick getroffen wurden und wir jetzt diejenigen sind, die dann dafür Sorge tragen müssen, dass es sich nicht allzu negativ auf uns alle auswirkt. Wie gut uns das gelingen wird, Merle, da müssen wir mal schauen. Aber ich kenn's ja aus meiner eigenen Situation, dass man, wenn man sich entscheidet, ich möchte jetzt ins Unternehmertum einsteigen, ich möchte was bewirken mit meiner Lebenszeit und auch mit meiner Arbeitskraft, dass man mit ganz vielen Vorurteilen, mit ganz vielen skeptischen Blicken, mit ganz viel Ablehnung auch konfrontiert ist. Wie ist es denn für dich? Vor allem auch, ist natürlich eigentlich eine Zeit, in der man das gar nicht mehr so betonen sollte, aber natürlich auch als junge Frau in so einer Männerdomäne, also unsere Branche, da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Das ist nun mal eine Männerdomäne und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir zeigen, dass es auch anders geht und dass es ganz viele Menschen und Geschäftsmodelle gibt, die andere Wege gehen, andere Lösungen finden und wo es total egal ist, was für eine Geschlecht oder Geschlechtsidentität jetzt eine Person hat, sondern wo es eigentlich nur an den Handlungen gemessen wird. Und wie siehst du das? Welche Herausforderungen, mit welchen Herausforderungen wirst du immer mal wieder konfrontiert?
Also ja, vorweg erstmal, es gibt übrigens schon ganz, ganz viele Organisationen und Gründungen, die ganz kreativ sind und auch genau unsere Probleme hier auf dem Dorf anpacken. Da kann ich auch den Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, auch mal so ein bisschen nachzuforschen. Es gibt super coole Projekte, die auch genau das anpacken. Und ich glaube, diese Kreativität, die ist jetzt auch gerade nötig, dass die Politik was tun muss. Da braucht man sich, glaube ich, nicht drum streiten. Ganz viel muss da noch gemacht werden. Ja, die Herausforderung, die ich als junge Frau habe, das muss ganz ehrlich sein, das war auch eine meiner größten Ängste. Ich habe das Unternehmen gekauft, da war ich 24 und hatte natürlich schon die Befürchtung, erstmal Kunde und Kundenseite, nehmen die mich überhaupt ernst? Und dann natürlich die Seite auch alle anderen im Endeffekt, nehmen die mich ernst? Und ich glaube, da war die Angst aber größer als das, was wirklich kam. Also ich habe super, super viele positive Erfahrungen gemacht. Natürlich hat man auch mal die ein oder andere negative gemacht, wo vielleicht auch mal irgendwie gesagt wurde, jetzt zu meinem Lebensgefährten, oh, toll, dass du das machst. Und ich dann natürlich rausgehört habe, so, ich mache das ja eigentlich auch, wieso wird das nicht angesprochen? Aber ich habe auch viel gelernt, so auch über mich selbst, dass man da einfach nicht sich von beeinflussen lassen darf. Und ich glaube, Frauen sind ja auch super stark, genauso wie Männer. Und mittlerweile lerne ich einfach, dass da kein Unterschied mehr gemacht wird. Ich glaube, man hat immer mit Vorurteilen zu kämpfen, vor allem in der Versicherungsbranche, egal ob Mann oder Frau. Und die Angst ist meistens größer als das, was wirklich kommt. Also im Endeffekt, wir haben uns das auch so aufgeteilt, dass ich ganz viel PR-mäßig auch unterwegs bin. Mein Partner mag das gar nicht so gerne und ich habe da nur positive Erfahrungen gemacht eigentlich. Es hat nie jemand gefragt, wieso bist du so jung oder wieso bist du eine Frau und machst das jetzt als Frau hier Unternehmertum? Also nie irgendwie in der Art und Weise. Und ich glaube, wenn man das auch für selbstverständlich sieht, dass man jetzt in dieser Position gerade steht, dann ist das auch gar kein Thema. Und es ist bei uns auch ganz spannend. Also wir haben noch eine Frau hier, eine junge Frau, die auch noch ein bisschen jünger ist als ich, die hier die Teamleitung macht und das ist auch nie Thema im Büro, dass wir haben auch noch andere Männer hier aktiv im Büro, aber es war nie Thema, dass sie das jetzt macht, weil sie einfach mit der Leistung überzeugt hat und ich glaube, unsere Generation ist da auch schon sehr selbstbewusst und sehr stark und kann das auch gut ab, wenn mal was kommt. Ich glaube, machen wir da eigentlich gar keine großen Sorgen mehr. Ich habe jetzt gelernt, einfach ranzugehen an alles und gar nicht so darüber nachzudenken, mehr was passiert. Genau, und unser Kundenstamm ist sich auch loben, der Kundenstamm ist sehr offen für Versicherungsmakler, also sehr freundlich, findet das überhaupt nicht komisch. Also ich finde ja auch, Versicherung hat ja sehr große Vorurteile immer, womit man kämpfen muss, aber wir haben da echt Glück gehabt und nie irgendwie Vorurteile so gesagt bekommen, irgendwie, die uns jetzt unangenehm irgendwie vorkamen, gar nicht. Also ja, freue ich mich auch drum, dass das so ist. Ist sehr gut.
Ja, das ist auch schön zu hören. Das ist auf alle Fälle ein sehr guter Start in diese Woche für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir nehmen hier gerade am Montag in der Früh auf und besser kann man ja gar nicht eigentlich in die Woche starten. Aber Merle, ich habe noch ein, zwei Fragen an dich. Und zwar, wenn du jetzt an unsere Branche denkst und ans Thema Nachhaltigkeit, was wünschst du dir denn, was in unserer Branche noch passiert, wenn es um dieses Thema geht?
Am allermeisten natürlich, dass da mehr drüber gesprochen wird. Das ist einfach super wenig noch. Die Versicherer machen einige Dinge schon mehr oder weniger. Und ich denke, da müsste einfach mehr kommuniziert werden. Ich finde, das passiert ganz, ganz wenig. Ich glaube, die Branche ist auch einfach super kompliziert für den Endverbraucher und die Endverbraucherinnen. Und wenn wir da mehr drüber reden würden, dann wäre es auch einfach sehr viel einfacher, da mal durchzusteigen im Endeffekt und das auch zu verstehen. Und das wäre so das Erste, was ich mir wünsche. Das Zweite ist natürlich, dass jeder Versicherungsmakler, jeder Vertreter, Vertreterin, Versicherungsmaklerin auch mal die Thematik Nachhaltigkeit analysiert und so ein bisschen mal mit ins Alltägliche mit reinnimmt und die ersten Schritte geht. Das wäre natürlich super schön. Und dass die Versicherer vielleicht auch noch mehr tun, weil es bleibt ja ganz, ganz viel auch daran hängen, dass die was tun müssen. Und wir als kleiner Versicherungsmakler gar nicht so viel tun können wie ein Versicherer. Die haben ja viel mehr Kraft, Impulse zu geben. Und wenn die noch mehr tun würden, wäre natürlich auch sehr schön, weil das einfach sehr viel erleichtern würde und ja ganz viel verändern könnte. Also wenn die was machen, man weiß ja, welche Gelder da auch fließen in der Versicherungsbranche, da können schon richtige Hebel gesetzt werden, dass da wirklich mal was passiert. Und wäre natürlich toll.
Da schließe ich mich wirklich bedingungslos an. Da würde ich mich auch sehr, sehr drüber freuen. Und wenn du jetzt in die Zukunft, lass uns mal so ein bisschen in die Zukunft blicken. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du diese Frage, die ist die berühmt-berüchtigte 15-Jahres-Frage. Wenn wir 15 Jahre in die Zukunft schauen oder du 15 Jahre in die Zukunft schaust, wie sieht unsere Branche im Idealfall aus?
Wie sieht die im Idealfall aus? Also man muss natürlich jetzt ein bisschen betrachten, wie sie sich sowieso schon verändert. Und ich finde, da tut sich gerade richtig, richtig viel. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer ja auch ganz interessant. Also meines Erachtens ist auch der Privatkunde- und Kundenbereich einer, der sich sehr, sehr verändert. Da gibt es total tolle Beraterinnen und Berater, die über Social Media super aktiv sind. Und es gibt ganz, ganz viele, die Online-Plattform starten, wo man nur noch Online-Abschlüsse macht und gar nicht mehr so diesen vor Ort auf dem Land sitzenden Makler, das wird immer weniger und ja, auch die Versicherungsbranche ist sehr alt, da verändert sich, glaube ich, auch sehr viel, also viele hören jetzt auf, das kriegen wir ganz viel mit, auch von den Versicherern erzählen ganz viele, dass die Makler aufhören, verkaufen und es weniger werden und ja, auch die Gewerbekunde und Kundenberatung einfach jetzt anders wird und ich hoffe natürlich, dass ja alle dieses Thema dann mit in die Beratung reinnehmen, dass zumindest darüber gesprochen wird. Das wäre toll, dass Versicherungsmakler einfach ein ganz anders wahrgenommen werden. Vielleicht nicht mehr nur noch die Verkäufer, sondern was jetzt ja auch schon passiert, als die Berater und Beraterinnen, die wirklich darauf aus sind, dich ehrlich zu beraten und zu sagen, was du brauchst und was du nicht brauchst. Es wäre schön, wenn sich das Bild so ein bisschen auch dahin mal entwickelt, weil das ja auch das ist, was alle oder die meisten eigentlich tun. Also sie beraten und sagen ja auch ganz ehrlich, was man nicht braucht an Versicherungen. Ja, und ansonsten, was wünsche ich mir noch? Also ich finde, es gibt super viele tolle Konzepte, wo einfach ganz viel remote gearbeitet wird oder aus dem Homeoffice, wo gar nicht mehr das Büro so aktiv vor Ort ist, finde ich super interessant. Kann sich auch, glaube ich, noch ganz viel entwickeln in nächster Zeit, dass die Menschen einfach, die in der Versicherungsbranche aktiv sind, frei arbeiten. Und ja, wir versuchen auch ganz viele andere Projekte noch mit reinzunehmen, dass wir halt auch als Versicherungsmakler ganz viel anstoßen können in den Dörfern, die jetzt hier umliegend sind oder bei uns vor Ort. Ich glaube, auch ganz schön, wenn ein Versicherungsmakler auch so ein bisschen eine Rolle einnimmt, ja, auch alle mit einzubeziehen, wenn man auf dem Dorf sitzt, vielleicht da was zu machen. ja, so ein bisschen der Freund und Helfer ist, der man ja eigentlich sein will. Sagt man ja immer, man ist der Freund und Helfer in der Versicherungsbranche so ein bisschen. Und wenn das auch noch mehr werden würde, wäre schön. Also, dass da so ein bisschen mehr noch getan wird.
Das finde ich einen sehr positiven Ansatz, die Gemeinschaft stärken, auch lokale Gemeinschaften stärken, aber trotzdem die Vorteile der Digitalisierung und der Technologie für sich nutzen und dadurch dann die bestmögliche Kundenbetreuung und den bestmöglichen Service hinzubekommen, ist ein sehr, sehr guter Vorsatz, glaube ich. Und jetzt als letzte Frage, Merle, wenn du einen Wunsch frei hättest an unsere Branche, beziehungsweise an die Debatte in unserer Branche, was wäre der?
Ui, das ist eine schwere Frage. Hui, was wäre mein Wunsch? Da muss ich mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, der würde mit den Versicherern zusammenhängen. Und zwar, dass ich weiß, dass das für die auch schwer ist, nachhaltige Projekte, also nachhaltige Unternehmen zu investieren. Das ist nicht immer nur einfach. Da gibt es viele Regularien und das ist alles, sie müssen ihre Zahlen erreichen. Man kann sie auch nicht nur schwarz und weiß malen das Ganze, sondern man muss das ja auch ein bisschen realistisch betrachten. Da gibt es halt super viele Voraussetzungen. Und auch für die Gründung einer Versicherung gibt es super viele Voraussetzungen. Für mich wäre der Wunsch, dass es einfach wird, in die nachhaltigen Projekte, Unternehmen zu investieren. Und ich glaube, damit kann man dann ganz, ganz, ganz viel bewirken, wenn die Versicherer die Möglichkeit haben, da einfach rein zu investieren. Weil das ist super kompliziertes Thema und ich kenne ganz viele, die Versicherungen selber gründen wollten und da sind so viele Regularien, was an sich auch richtig ist, aber es ist einfach so schwer und wir hatten die Idee auch schon, aber wir können gar nicht das Kapital stemmen, um das überhaupt zu machen. Da braucht man sehr, sehr viel Geld für, um eine Versicherung zu gründen und ich glaube, wenn das einfach wird, in Nachhaltigkeit zu investieren, dann wird sich schon ganz viel tun und das wäre schon ein guter Punkt. Ja, vielleicht hört ja ein Politiker oder eine Politikerin das jetzt und denkt, wow, das machen wir jetzt. Wir werden das jetzt vereinfachen.
Ich hoffe es doch sehr, Merle. Also ich habe auf alle Fälle sehr gespannt zugehört und ich bin sehr, sehr froh, dass du heute hier zu Gast warst. Mir hat es einen sehr großen Spaß gemacht. Du hast sehr spannende Einblicke, vor allem auch aus einer Perspektive, die so im Podcast noch nicht bekannt war, geteilt. Dafür herzlichen Dank. Herzlichen Dank, dass du hier warst. Und im Futurians Podcast ist es so, die letzten Worte gebühren immer dem Gast. Deswegen, the stage is yours.
Oh, okay. Ja, an alle Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch ein super schönes Jahr. Versucht dieses Jahr, euch ein Thema herauszusuchen, wo ihr einfach mal drüber nachdenkt, ob ihr das nachhaltiger gestalten könnt. Vielleicht Ernährung, Kleidung oder die Produkte, die ihr verwendet. Und versucht doch einfach dieses Jahr mal kleine Schritte zu gehen, da was besser zu machen. Und ja, guckt am Ende des Jahres, wie es funktioniert habt. Ich glaube, damit könnt ihr schon einen richtig großen Impact ausmachen. Und seid mutig. Und probiert es einfach.
Was für eine spannende Folge. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Schaltet auch nächsten Donnerstag wieder ein. Ladet euch den Podcast in euren Podcatcher runter. Hört ihn auf dem Weg zur Arbeit. Und schaut bitte auch noch in den Shownotes vorbei. Da sind nämlich alle Infos zu unserem Gast, alle Verlinkungen. Vernetzt euch, tretet in Kontakt und lasst uns gemeinsam die Zukunft der Versicherungs- und Finanzwirtschaft gestalten.